Die Schädigungen, die sie durch das PCI erfahren werden, werden noch viel dramatischer sein. Denn dann werden die Hirnteile, die Hirnorgane direkt beeinflusst. Und in jedem Land gibt es einen Haufen Deppen, die sich sowas implantieren lassen würden. Wenn die Menschheit das als nützlich ansieht, von mir aus, dann liegt dann die Menschheit im Bett und muss vom Bett aus ihr Leben steuern. Genauso wie man den Herrn Musk nicht stoppen kann. Wir haben einmal eine E-Mail-Konversation gehabt. Ich sage, lass das sein. Das ist völlig nutzlos.
Sie haben ja, meine ich, sogar plädiert für eine gesetzliche Einschränkung auf diese Technologie rein auf schwerstkranke Menschen.
Wenn Sie jetzt ALS haben und in diesem Zustand sind, im Moment hilft Ihnen in Europa da niemand. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man helfen könnte. Wenn ihr eine vernünftige menschliche Interaktion aufrechterhalten wollt, dann verhindert es, dass gesunde Leute mit diesen PCIs rumspielen. Lebt mein Vater noch? Ist sein Gehirn noch intakt? Kann er mich noch hören? Dann wird die Bewusstseinsfrage außerordentlich wichtig.
Das folgende ist ein Gespräch mit Professor Dr. Niels Bierbaumer, einem der einflussreichsten Neurowissenschaftler der Welt, der seit über 30 Jahren an Brain-Computer-Interfaces forscht und als einer der weltweit ersten Pioniere auf diesem Forschungsgebiet gilt. Lange bevor Elon Musk mit Neuralink überhaupt auf der Bildfläche erschien und der als erster Forscher weltweit komplett eingeschlossenen, vollständig gelähmten Menschen ermöglicht hat, allein durch ihre Gedanken mit der Außenwelt zu kommunizieren. Bierbaumer ist 1945 in Österreich geboren, als jugendlicher Anführer einer Wiener Jugendbande, kommt sogar einmal wegen Körperverletzung in den Jugendarrest. Und genau aus diesem Ausgangspunkt heraus wird er schließlich zu einem der meistzitierten Hirnforscher der Welt. Mit über 800 Publikationen, einem H-Index von über 140 und Auszeichnungen, die von Deutschlands höchstem Forschungspreis, dem Leibniz-Preis über den Albert Einstein World Award of Science bis zur Aufnahme in die Leopoldina reicht. 2022 gelingt ihm dann in einer in Nature Communications veröffentlichten Studie, was viele in der Fachwelt für unmöglich gehalten hatten. Ein 34-jähriger Mann, der seit Jahren komplett eingeschlossen war, keinerlei Muskelbewegung, nicht einmal in den Augen, buchstabierte über ein Implantat in seinem Gehirn vollständige Sätze, etwa eine Minute pro Buchstabe, und bat nach seinem ersten Dank an Bierbaumer um Gulasch, Bier und Zeit mit seinem Sohn vor dem Fernseher. In diesem Gespräch sprechen wir darüber, wie Brain-Computer-Interfaces es überhaupt schaffen, dass ein Mensch ohne jede Muskelbewegung Sätze formuliert, was der Unterschied zwischen invasiven und nicht-invasiven Ansätzen ist und welcher besser funktioniert, wie Bierbaumer Neuralink technisch einordnet, warum PCIs bidirektional funktionieren und man Gedanken nicht nur auslesen, sondern auch ins Gehirn einschreiben kann, wie Neurofeedback, Epilepsie und ADS allein durch Lernen kontrollieren kann, ob Mind-Uploading technisch möglich ist und ob wir mit den aktuell bestehenden KI-Systemen überhaupt zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz kommen könnte. Und natürlich, warum Bierbaumer warnt. Jetzt gibt es noch die Chance, über all diese Dinge fundiert nachzudenken. In spätestens 50 Jahren ist die Brühe gekocht. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Leonard Schwedding und hier bei Everlast AI dreht sich alles um künstliche Intelligenz und die Technologien der Zukunft, immer mit dem Ziel, dass du den entscheidenden Vorsprung hast. Die letzten Jahre habe ich dabei mit Dutzenden der führenden Experten, Professoren und KI-Unternehmern aus meinem Netzwerk hier auf dem Kanal zu der wichtigsten technologischen Revolution dieses Jahrhunderts gesprochen und allem, was dazugehört, immer mit dem Ziel, dass alle Zuschauer von Everlast AI der Breitmasse mindestens 2-3 Schritte voraus sind. Und wenn diese Gespräche hier für dich hilfreich sind und dich weiterbringen, dann ist die größte Unterstützung, wenn du dieses Video hier likest, deine Meinung in den Kommentaren teilst und es mit deinen Freunden und Kollegen teilst, die sich noch nicht so tief mit all diesen Themen beschäftigt haben wie du. Und nun springen wir direkt rein in das Gespräch mit Professor Bierbaumer. Ja, hallo Herr Bierbaumer, ich freue mich heute mit Ihnen zu sprechen. Herr Bierbaumer, 1996 meldet sich Hans-Peter Salzmann bei Ihnen, ein 41-jähriger Jurist mit ALS, der seit 3 Jahren künstlich beatmet und ernährt wird. Sie haben dann mit ihm zusammen etwas entwickelt, das es vorher so auf der Welt noch nicht gab. Was ist damals passiert?
Ja, der Herr Salzmann war in einem Zustand, in dem er allerdings, muss man gleich dazu sagen, noch mit den Augen kommunizieren konnte. Er war also in der Lage, indem er Buchstaben am Computer ansah, die Buchstaben auszuwählen. Also man konnte mit ihm am Anfang ohne Probleme, unter Anführungszeichen, mit dem Rechner kommunizieren. Es war aber abzusehen, wie bei allen ALS-Patienten, dass die Augenmuskeln gelähmt werden, wie das immer der Fall ist. Und wenn die Augenmuskeln gelähmt sind, dann ist in der Regel kein Muskel mehr am Körper, der noch funktioniert, obwohl wir immer den ganzen Körper durchsuchen, ob wir nicht irgendwo doch noch einen Muskel finden, der willentlich gesteuert werden kann, weil das immer noch besser geht als mit dem Hirn. Und da das bei ihm nicht ging, haben wir dann sozusagen das Gehirn als das einzige Organ, das in diesem und diesen Krankheiten übrig bleibt, das sozusagen willentlich bedienbar ist, also durch Gedanken bedienbar ist. Und der Herr Salzmann, damals war die Technik noch nicht so fortgeschritten, wurde dann das Elektroenzephalogramm registriert und er hat gelernt, indem er willentlich bestimmte Hirnrhythmen erzeugt hat. Das hat er dadurch gelernt, dass wir ihn immer belohnt haben, wenn er das richtig gemacht hat. Und so hat er gelernt, mit dem Gehirn, mit Hirnströmen, genauso wie er das früher mit den Augen gemacht hat, Buchstaben auszuwählen und damit mit uns zu kommunizieren. Und das wurde dann in Nature publiziert, weil das erste an einem menschlichen Patienten entwickelte Brain-Computer-Interface war.
Wir werden gleich in aller Tiefe auch noch technisch darüber sprechen, sehr beeindruckend. Zunächst, Herr Salzmann hat ja dann auch den weltweit ersten Brief geschrieben, der je per Gedankensteuerung verfasst wurde. Was stand in diesem Brief?
Oh, ich weiß jetzt nicht wörtlich, aber sehr nett. Die Leute schreiben mir immer sehr nette und freundliche und liebenswürdige Briefe. Er hat sich bei mir und bei meinen Mitarbeitern bedankt, vor allem bei einer Mitarbeiterin, die ihn besonders gut versorgt hat und hat uns eingeladen dann zu einer Party, obwohl natürlich diese Personen ALS selber nicht mehr essen und trinken können, sondern die müssen ja künstlich ernährt werden. Aber wir haben dann von dieser Party an praktisch monatlich eine Party mit ihm gefeiert, fast bis zu seinem Tod.
Herr Bierbaumer, Sie haben, wir sind jetzt direkt im Thema eingestiegen, Sie haben als erster Forscher weltweit komplett eingeschlossenen ALS-Patienten ermöglicht, allein durch Ihre Gedanken mit der Außenwelt zu kommunizieren. Gleichzeitig, sagten Sie selbst, waren Sie als Jugendlicher in Wien Anführer einer Jugendbande, haben Autos aufgebrochen, Radios gestohlen und kamen sogar wegen Körperverletzungen einmal in den Jugendarrest. Von dort aus zu einem der meistzitierten Hirnforscher der Welt. Wie kam es zu dieser Wendung und was hat Sie letztlich so für dieses Thema begeistert?
Ja, die Wendung ist keine Ansache, wie so oft bei Halbwüchsen. Mein Vater hat mich aus der Schule rausgenommen und eine gescheitere Schule geschickt und hat mir angedroht, wenn ich weiter so mache, dann müsste ich Polsterer werden und hat mich in eine Polstererlehre geschickt und das habe ich dann sehr schnell gelernt. Das Beste ist, die Schule weiter zu besuchen. Und dann hat er mich in eine neue Schule in Wien geschickt, die war sehr viel besser und intellektuell anspruchsvoller. Und dann hat sich diese ganze Problematik gelegt. Das Interesse für die Hirnforschung wurde vor allem geweckt durch meinen Lehrer in Wien. Das war einer der Miterfinder des Elektroenzephalogramms. Der Erfinder war ja ein deutscher Psychiater. Aber er hat auch eine Technik entwickelt, mit der man Hirnströme registrieren kann, schon in den 30er Jahren. Es war also ein Mann, dem klar war, dass das Gehirn sozusagen der Sitz der Seele ist und dass man die Psyche des Menschen nur über das Gehirn, wenn man es verstehen will überhaupt, nur über das Gehirn verstehen kann. Und das hat mich sehr, sehr beeinflusst. Und die ersten Patienten, die ich dann noch als Student gesehen habe, waren Patienten mit Ängsten. Und ich habe dann versucht, diese Patienten dadurch zu behandeln, was damals auch noch nicht selbstverständlich war, indem ich die Gehirnströme, die bei ihren Ängsten aufgetreten sind, ersetze durch Hirnströme, die unvereinbar sind mit Ängsten. Und so haben diese Patienten gelernt, ich war damals noch Student, haben die gelernt, Hirnströme selbst zu erzeugen durch Belohnung. Der Computer, damals waren ja noch richtig keine richtigen Computer, sondern ich habe die verbal belohnt. Immer wenn ich gesehen habe, dass Hirnströme aufgetreten sind, die mit Angst relativ unvereinbar sind, dann haben wir die dafür belohnt. Und es zeigte sich in der Tat, dass auch dadurch, ohne dass die Patienten es selbst merken, weil man merkt ja nicht, was man da tut. Sie merken ihre eigenen Gedanken, spüren sie ja nicht. Trotzdem ist die Angst besser geworden. So viel fing das an. Und dann später in Deutschland und in England, wo ich dann später nach meinem Doktorat hingegangen bin, haben wir dann eben Epileptiker behandelt mit demselben Problem. Denn wenn sie eine schwere Epilepsie haben, gibt es immer noch 30% der Patienten, die auf die Medikamente nicht ansprechen und die man auch nicht operieren kann. Und die sind hoffnungslos ihren Anfällen ausgeliefert, was über kurz oder lang zur Zerstörung des Gehirns führt. Und dann haben wir bei denen dasselbe probiert. Das heißt, die haben gelernt, aber das hat natürlich dann sehr viel länger gedauert, bis zu 100, 200 Stunden, mit denen trainiert, Hirnströme zu entwickeln, indem wir ihnen die Hirnströme rückgemeldet haben. Wir haben ihnen also gezeigt, was passiert im Gehirn, wenn ein Anfall droht, bevor er kommt. Weil wenn der Anfall kommt, sind sie ja bewusstlos. Also müssen sie es vorher bemerken. Früher, bevor die Medikamente erfunden worden sind, haben die Leute das sehr viel besser gemerkt, die Medikamente sind zwar sehr segensreich, aber gerade bei denen sind sie nicht segensreich, bei denen, die eben Anfälle haben, die nicht stillbar sind, die merken es dann nicht mehr. Wir haben die trainiert, dass sie sozusagen unbewusst einen kommenden Anfall bemerken. Und da gab es ein paar Patienten, die nach langer, langer, langer Trainingszeit, monatelanger Trainingszeit, zu 100% das erlernt haben. Das heißt, jedes Mal, wenn die geglaubt haben, es kommt ein Anfall, waren sie in der Lage, ihr Gehirn zu kontrollieren. Nicht alle, ein paar. Die haben natürlich auch ihre Anfälle dann verloren. Dann dachte ich, ja, wenn das funktioniert so, warum probieren wir das nicht mit Menschen, die überhaupt nicht mehr kommunizieren können? Denn die müssten das ja im Prinzip auch lernen. Ihr Gehirn ist ja intakt. Und so kommen wir dann auf diese Locked-In-Patienten. Und die Amyotrophe Lateral Sklerose ist natürlich eine Krankheit, die dafür unter Anführungszeichen geeignet ist, weil man da im Kopf völlig klar ist, aber eben völlig gelähmt ist. Und so kam es dann dazu, dass wir dann so ab den frühen 90er Jahren eben diese ALS-Patienten trainiert haben. Und das habe ich dann bis zum Ende gemacht.
Sie haben nun schon einige wichtige Dinge erwähnt, wie dass die Patienten lernten, ihre Gehirnströme zu kontrollieren. Lassen Sie uns zunächst noch mal vorne anfangen, da wir ja vor allem über Brain-Computer-Interfaces nun sprechen wollen, sicherlich auch im Kontext von künstlicher Intelligenz. Und viele haben vielleicht mal am Rande etwas über diese Themen gehört, gerade im Kontext von Neuralink. Wir werden sicher auch noch mal darüber sprechen. Aber lassen Sie uns zunächst noch mal hier vorne anfangen. Wie konkret funktioniert das überhaupt? Also wie schafft man es, dass ein Mensch, der keinen einzigen Muskel mehr bewegen kann, trotzdem Sätze formuliert über Brain-Computer-Interfaces?
Also die Frage kann ich Ihnen wissenschaftlich korrekt nicht beantworten. Ich weiß bis heute nicht genau, wie man das lernt. Ich kann Ihnen nur eine Analogie dafür geben. Wenn Sie lernen, Rad zu fahren, Sport zu lernen, Radfahren, Skifahren, bestimmte Gymnastik oder so, wenn Sie das sehr gut lernen, und ich frage Sie jetzt, ja, wie fahren Sie denn eigentlich Rad? Oder Sie spielen Fußball. Sie spielen Fußball auf dem Fußball. Und dann frage ich Sie, und Sie haben ein Tor geschossen. Sie kennen ja die Fernsehinterviews, wo man die Fußballer dann fragt, ja, wie hast du das gemacht? Dann beschreibt Ihnen der das, was Sie eh schon wissen. Der sagt, nee, der Ball kam dann, und dann habe ich draufgehauen, und dann war er im Tor. Ja? Und genauso ist es hier. Unser Gehirn hat keine sensorischen Organe, hat keine Sinnesorgane. Das ist eine eigene Tätigkeit. Stellen Sie vor, Sie würden merken, wie Sie denken, das wäre eine Katastrophe, Sie könnten nicht mehr denken. Das heißt, die Zellen, die Denken erzeugen, die haben keine Sensoren für ihre eigene Tätigkeit. Sie merken also ihr Denken nur an dem, was ihr Denken erzeugt. Und wenn ihr Denken nichts erzeugt, also kein Verhalten erzeugt, dann gibt es auch kein Denken. Das ist etwas, was schwer zu verdauen ist. Das ist aber nichts Neues, das ist nicht meine originelle Idee, das hat schon Aristoteles vor 2400 Jahren behauptet, indem er nämlich gesagt hat, eben das Denken kommt von der Bewegung und nicht die Bewegung vom Denken. Das heißt also auch, wenn Sie das weiter fortführen, wenn Sie sich nicht mehr bewegen, dann hört das Denken auch auf. Nur, jetzt muss ich sagen, die ALS-Patienten sind ja alle in einem, sag ich mal, höheren Alter, die haben ihr ganzes Leben gedacht. Das heißt, die können schon einige Zeit weiterdenken. Und genauso gut wie jeder andere. Also da ist das Problem nicht. Aber es kann Ihnen natürlich niemand berichten. Genauso wie der Fußballer Ihnen nicht wirklich berichten kann, was er tut. Denn unser Denken ist eben nicht direkt zugänglich. Also kann ich Ihnen Ihre Frage nur so beantworten, wie bei allen anderen sportlichen oder sonstigen Tätigkeiten, die Rückmeldung und die Belohnung für das, was sie tun, steuert das. Warum schauen sie aufs Handy den ganzen Tag, die meisten Leute heutzutage? Die schauen nicht aufs Handy, weil das Handy so interessant ist. Die schauen sich den größten Blödsinn an, den die Menschheit überhaupt erfunden hat. Warum machen sie das aber? Weil jeder Handybesuch, jeder Druck aufs Handy sofort zu einer Rückmeldung führt, und zwar in Millisekunden. Deswegen ist das Handy so wirksam und deswegen ist es auch eine Droge, die kaum zu beherrschen ist.
Besonders spannend in dem Kontext, wenn wir uns das zumindest technisch oberflächlich versuchen, uns dem anzunähern, ist, dass es ja zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze bei Brain-Computer-Interfaces gibt, die nicht-invasiven und invasiven Methoden letztendlich. Und Ihre Ansätze von 1996 bis 2017 waren ja stets nicht-invasiv. Können Sie diesen Unterschied zunächst nochmal näher erläutern zwischen diesen beiden methodisch umsetzen?
Das ist sehr wichtig. Nicht invasiv heißt, dass ich keine operative ärztliche Maßnahme benötige, damit das BCI funktioniert. Das heißt, ich kann die Hirnströme, ohne dass ich den Schädel öffne oder die Haut anschneide oder den Patienten sozusagen verletze oder einen chirurgischen Eingriff machen muss, kann ich die Hirnströme registrieren. Das sind die nicht-invasiven Methoden. Da gibt es nur wenige. Das Elektroenzephalogramm ist eines, dass man die Elektroden auf den Kopf draufklebt. Ein neueres, was auch gut funktioniert, das heißt Nahinfrarotspektroskopie. Da schickt man Licht durch die Kopfhaut und durch den Schädel. Und dann kann man die Durchblutung des Gehirns messen, weil das Blut ja durch die rote Farbe sozusagen, das sich verdunkelt und dann misst man an der Reflexion, wie viel Blut da fließt. Das sind nicht invasive Verfahren. Die haben wir verwendet so bis in die späten, ja, bis so 2010, 2015, immer in der Hoffnung, dass wir damit fließendes Sprechen der vollständig gelähmten Menschen trainieren können. Diese Hoffnung ist nach 20 oder 30 Jahren Arbeit eigentlich enttäuscht worden. Also die Patienten konnten, auch die vollständig Gelähmten konnten sich verständigen mit Ja und Nein. Wenn man ihnen Buchstaben gegeben hat, konnten sie die auswählen und damit mühsam kommunizieren. Aber eine gute Kommunikation, so wie wir beide sie jetzt führen, indem wir sprechen, war nicht möglich. Und deswegen bin ich dann am Schluss sozusagen zu den invasiven Methoden gekommen. Invasiv heißt, dass man einen medizinischen, operativen Eingriff durchführen muss. In diesem Fall bei einem Patienten haben wir die Schädeldecke sozusagen, oder der Chirurg die Schädeldecke geöffnet, die Hirnhaut geöffnet und dann in das Gehirn, in die Gehirnzellen, die Elektroden implantiert, reingestochen sozusagen, sage ich jetzt einmal. Und das ist natürlich ein invasives Verfahren, das nicht ungefährlich ist. Erstens einmal ist die größte Gefahr ist die Infektion, die kann bei jeder Operation erfolgen. Nur wenn das Gehirn eine Infektion hat, ist das besonders dramatisch. Das Gehirn kann sich sehr schwer gegen Infektionen wehren. Da muss man also extrem vorsichtig sein. Das ist eine extrem invasive Methode. Es gibt mittlerweile allerdings, deswegen fahre ich euch jetzt nach China, weil die Chinesen da führend sind, Es gibt mittlerweile BCIs, Brain Computer Interface, bei denen man die Elektroden auf die Gehirnhaut auflegt. Und damit reduziert man die Infektionsgefahr. Natürlich muss ich ein Loch im Kopf machen. An dem führt kein Weg vorbei. Und das, was Sie schon angesprochen haben, das von Elon Musk entwickelte Verfahren, der Neuralink, ist genau so etwas. Das Neuralink ist allerdings sehr invasiv. Neuralink müssen Sie auch den Kopf öffnen. Das macht ein Automat. Der Vorteil von Neuralink ist, dass fast alles automatisch ist. Und dass praktisch der Chirurg nur noch kontrollieren muss, ob alles in Ordnung ist. Aber die Elektroden werden von dem Automaten ins Gehirn eingepflanzt. Und das, was Neuralink kann und sonst bisher kein Brain-Computer-Interface kann, das sind Tausende von Elektroden, die hier eingepflanzt werden, die extrem dünn sind, wie kleine Fäden, wie Haare. Ob das jetzt nützlich ist oder nicht, kann man nicht sagen. Ich bin deswegen skeptisch, weil bisher da nicht viel Erfolg ist von Neuralink. Die Sicherheit ist gewährleistet, wie bei allen invasiven Verfahren. Es ist, glaube ich, auch nicht. Es wurde an ein paar Patienten getestet und an Affen getestet. Also es ist auch nicht infektiöser wie das, was wir verwendet haben, die Standardelektrode. Ob das jetzt nützlich ist, da Tausende von Elektroden ins Gehirn einzupflanzen, möchte ich bezweifeln im Moment. Denn unser Patient, den wir implantiert haben, der konnte auch mit ein paar Elektroden sehr gut und fließend kommunizieren.
Ja, das war ja dann 2022 Ihr Patient Felix, der mit dem invasiven Ansatz behandelt wurde und letztlich dann auch Ihr Durchbruch, der in Nature Communications publiziert wurde. Was genau war hier der Durchbruch? Wieso funktionierte dieser Ansatz letztlich besser?
Das kann ich Ihnen auch nicht wirklich wissenschaftlich sagen. Ich kann Ihnen nur die Logik sagen. Die Logik habe ich mir, ist ja klar. Je näher Sie an den Zellen sind, die Ihr Denken steuern, umso besser funktioniert es. Es ist so einfach, wie wir es sagen. Und bei diesen Patienten waren wir eben sozusagen an den Zellen dran. Denn die Elektroden, die wir verwendet haben, das sind Standardelektroden, die können Sie kaufen. Und das sind 126 Elektroden, haben wir eingepflanzt oder der Chirurg eingepflanzt. Und die sind natürlich direkt dann an der Zelle. Und wenn Sie an den Zellen sind und das Denken in dieser Zelle wirklich abläuft, das wissen Sie natürlich vorher nicht. Allerdings können die Patienten, und dieser Patient war besonders gut, können die Patienten sozusagen auch lernen, die Denkvorgänge, ich sage das jetzt so umgangssprachlich, die sind ja immer elektrisch, die elektrischen Denkvorgänge in die Zellen zu locken oder in die Zellen zu trainieren, die wirklich eine Elektrode haben, die das Denken registrieren kann. Das merkt der Patient oder Sie auch, nicht nur Patient, jeder Mensch. Das merken Sie auch mit einem Effekt. Sie merken es nicht, Sie spüren das nicht. Aber Sie merken ja am Effekt, der Patient hat am Effekt gemerkt. Wenn er ja gedacht hat, hat es überhaupt nicht funktioniert am Anfang. Und dann haben wir ihm jedes Mal Rückmeldung gegeben, wann die Zelle, wo eine Elektrode dran steckte. Jedes Mal, wenn er die aktiviert hat, hat der Computer gesagt, gut, mach das noch einmal. Und damit hat er es gelernt. Und das hat er dann sein ganzes Jahr oder was beibehalten. Er hat immer mit einer Zelle oder zwei, so genau kann man das nicht sagen, mit dieser Zelle, diese Zelle durch seine Gedanken aktiviert. Und deswegen funktioniert das besser.
Wenn du dich für künstliche Intelligenz, humanoide Robotik und die Technologien der Zukunft interessierst, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal hier wirklich abonniert hast. Viele Zuschauer sehen die Videos, profitieren davon, lernen viel, aber vergessen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben und bekommen diese Videos daher nicht jedes Mal direkt ausgespielt. Deswegen tu dir selbst den Gefallen, schau mal nach und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Nun ist es ja bei diesen Ansätzen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, so, dass die Patienten den Computer nutzen, um Informationen auszulesen. Was viele ja nicht wissen bei BCIs, dass diese grundsätzlich ja bidirektional funktionieren. Sprich, nicht nur Informationen können ausgelesen werden, sondern letztlich auch Informationen eingelesen werden ins Gehirn. Was konkret bedeutet das? Was sind die Implikationen?
Ja, ich kann über die Elektroden, das hängt nicht vom Material der Elektroden ab, aber ich kann natürlich über diese Elektroden auch einen Strom an die Zelle führen. Denn was ich registriere, was die Gedanken ja bedeuten, sind ja Spannungsänderungen. Spannungsänderungen, genauso wie Sie es bei einer Batterie registrieren können von der Zelle, nur sind die immer relativ klein. Genauso kann ich Ströme aber über diese Elektroden an die Zelle ranbringen, wenn ich will, und kann damit durch die Tätigkeit dieser Zelle steuern, mitsteuern. Das ist nichts Neues, das gibt es seit mehr als 50, 60 Jahren in der Neurochirurgie oder zum Beispiel für die Behandlung des Parkinson, der Parkinson Erkrankung. Da können Sie das Zittern, das Bewegungszittern dadurch beseitigen, indem Sie eben eine Elektrode an die richtige Stelle führen und dann elektrisch stimulieren, die Stelle, die dieses Zittern stoppt. Also im BCI kann man sowohl die Gedanken lesen, rauslesen an der Zelle, als auch welche zuführen, wenn man will. Das brauchen. Also in diesem Fall war das ja nicht notwendig. Und das ist natürlich ethisch problematisch. Es ist ja nichts Neues, aber natürlich mit den neuen BCIs haben wir tausende von Elektroden. Und damit können wir natürlich, die Manipulation der Gedanken wird dadurch praktisch unbegrenzt. Wenn Sie wissen, wo ungefähr die Gedanken oder die Ideen und so weiter ablaufen, können Sie ja mit diesen neuen Systemen fast überall ins Gehirn hinkommen und könnten es natürlich manipulieren.
Das ist natürlich, wie Sie sagen, dann schnell eine berechtigte ethische Debatte, gerade wenn man über BCIs spricht. Lassen Sie uns da jetzt zunächst nochmal über die wichtigsten Einsatzgebiete von BCIs auch aus Ihrer Perspektive sprechen. Sie sagen ja auch Depression, Epilepsie, Schlaganfälle, ALS und so weiter haben wir nun besprochen, können ganz ohne riskante Medikamente behandelt werden über diesen Ansatz. Ich bin mir sicher, dass es vielen Menschen da draußen noch gar nicht so klar. Können Sie das nochmal näher erläutern, was die wichtigsten Anwendungsgebiete sind aus Ihrer Sicht?
Wirklich geprüft ist ja bisher wenig, das muss man gleich dazu sagen. Wenn ich jetzt sage, wofür es geeignet sein könnte, dann heißt das nicht, dass das wirklich dann funktioniert. Das weiß ich bei der Epilepsie einigermaßen, aber da ist es auch so, da muss man auch einmal klar sehen. Wir haben 1 Million, Sie haben in Deutschland zum Beispiel 1 Million Epilepsiekranke. Es ist nicht möglich und finanziell und auch nicht durchsetzbar, dass man bei 1 Million ein BCI implantiert. Unser System hat nur funktioniert bei den 30%, die mit Medikamenten nicht mehr behandelt waren und die da sowieso nichts mehr zu machen war. Und da hat es auch nur bei einem Prozentsatz, das kann man nicht sagen, die sind alle etwas besser geworden, aber wirklich anfallsfrei wurden gerade ein Drittel von denen. Also das ist noch nicht so super gut. Ansonsten ist es eigentlich, sind diese BCI-Verfahren, außer bei den ALS-Patienten, nur im Schlaganfall geprüft. Das haben wir auch die erste Arbeit gemacht dazu. Und das ging nicht invasiv sehr gut. Da braucht man also nicht den Kopf aufmachen, was beim Schlaganfall auch illusorisch ist. Denn Sie müssen auch bedenken, wie viele Patienten haben wir denn, die einen Schlaganfall erleiden? Das sind auch, wir reden hier von Millionen. Und wir können nicht weder finanziell noch ethisch, noch medizinisch können wir bei Millionen Menschen die Schlaganfälle haben, das Gehirn öffnen und Elektroden einpflanzen. Also das behauptet der Herr Musk, aber das ist, der Herr Musk kann das bezahlen, aber sonst keine Versicherung der Welt kann das bezahlen. Abgesehen davon ist nicht klar, ob das notwendig ist. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, denn unser nicht-invasives System hat bei Schlaganfallpatienten, die keinerlei Bewegung mehr in der Hand haben, zwar nicht vollständig die Bewegung wiederhergestellt, aber nach 20 Stunden Training konnten die ihre Hände wieder bewegen und konnten einfache Tätigkeiten damit durchführen. Also Schlaganfall. Und dann gibt es viele Krankheiten, motorische Störungen, Parkinson, Erkrankung, bei denen man das probieren müsste. Es gibt auch Erkrankungen wie die Hyperaktivitätsstörung, die heute mit Medikamenten behandelt wird, Aufmerksamkeitsstörungen. Alle diese Dinge sind im Prinzip mit Brain-Computer-Interfaces zugänglich, im meisten sogar nicht invasiv. Bei der Aufmerksamkeitsstörung gibt es erste Untersuchungen, die zeigen, dass das ganz gut funktioniert. Die Dyslexie, Lesestörungen, auch sehr häufige Störungen bei Kindern, bei denen das BCI eben auch helfen kann, das auch noch nicht probiert worden. Ich möchte sagen, es gibt viele Erkrankungen, die damit besserbar sind. Ob sie heilbar sind, weiß ich nicht. Also, da ist noch viel zu machen.
Ja, Sie haben ja nun auch schon ein paar Mal erläutert, dass es im Kern darum geht, dass die Patienten lernen, ihre Hirnströme zu kontrollieren. Und ich möchte nun noch mal so ein bisschen weiter ausholen, weil das so eine bisschen größere Fragestellung aufwirft. Und zwar Alexander Wang, das ist der Gründer von Scale AI, ein Unternehmen, welches auch von Meta, Facebook akquiriert wurde. Ein aufstrebender KI-Unternehmer, der hat prominent gesagt in einem Interview, er warte mit dem Kinderkriegen noch 5 bis 10 Jahre, bis die BCI-Technologie so weit ist, dass er sie gleich von klein auf für seine Kinder nutzen könne. Seine Begründung ist, dass das Gehirn neuroplastischer sei und sie somit auf völlig neue Weise lernen würden, mit BCIs zu arbeiten, als bereits erwachsene Personen. Sie sagen, nach meinem Verständnis, Zellen unseres Gehirns sind auch bis ins höchste Alter noch neuroplastisch. Was ist Ihre Meinung dazu?
Es gibt ja viel so futuristischen Kram, muss ich sagen. Ja. Wie immer in der Wissenschaft, es ist ja beim BCI genauso wie bei allem anderen. 50% ist nützlich und 50% ist extrem schädlich. Wenn ich ein Kind hätte, auch in 30 Jahren, ich würde vorerst einmal mit dem BCI vorsichtig sein. Denn wir wissen, wir haben keine Ahnung, welche Nebeneffekte das hat. Und das ist immer so. Die Menschheit rennt hinter der Technologie her. Die Politiker sagen, das muss unbedingt sein, so wie die Elektronifizierung, die Computerisierung. Jetzt kommt die Artificial Intelligence, die verwenden wir seit wir BCI machen, verwenden wir natürlich artifizielle Intelligenz, anders geht es ja überhaupt nicht. Aber wenn Sie mich da fragen, ja, ist das nützlich für alle, dann sage ich, da habe ich höchste Bedenken. Und genauso war es mit dem iPhone. Ja. Natürlich ist das iPhone heute nicht mehr wegzudenken. Jetzt sitzt es uns auf der Pelle, so wie die Erfindung des Autos. Ja, natürlich hat das auch seinen Nutzen und beim BCI genauso. Aber angesichts der Tatsache, dass BCI das Gehirn, sozusagen das Organ unserer Seele, direkt beeinflussen kann und direkt steuern kann, wäre ich hier natürlich besonders vorsichtig. Mhm. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich habe das die Oblomophisation genannt. Der Oblomov ist ein Roman von Gontscharow aus dem 19. Jahrhundert, ein russischer Roman. Und der Oblomov war ein Mensch, in dem Roman, der überhaupt nichts getan hat. Der lag praktisch sein ganzes Leben im Bett, hat die Kommandos, die er wollte, essen und trinken und so weiter, an seinen Diener weitergegeben und der Diener hat es erledigt für ihn. Das ist genau das, was das BCI machen kann. Sie können ihr ganzes Leben im Bett bleiben, sie können ihre Kommandos alles mit dem Brain-Computer-Interface steuern, sie brauchen sich nicht mehr aus dem Bett rauszubewegen, so wie heute mit Amazon und so weiter. Wenn die Menschheit das als nützlich ansieht, von mir aus, dann liegt eben die Menschheit im Bett und tut vom Bett aus ihr Leben steuern. Also, und ein Kind das zu implantieren, jetzt, als die ersten, als das Internet kam und als die ersten iPhones kamen, haben alle gesagt, wunderbar, die Kinder werden schneller lernen, das ist gut, das können wir in der Schule anwenden. Und jetzt, wir wollen es verbieten. Jetzt wird es sehr schwierig, das zu verbieten. Die Schädigungen der Kinder, die durch das iPhone erfahren, die Schädigungen, die sie durch das BCI erfahren werden, werden noch viel dramatischer sein. Denn dann werden die Hirnteile, die Hirnorgane direkt beeinflusst. Und durch das Lernen, und wir können das nicht steuern, wir können nicht steuern. Wenn wir das Gehirn elektrisch stimulieren, wissen wir in der Regel nicht genau, was wir alles damit, wo wir stimulieren. Denn eine Zelle kann ich stimulieren, 2, 10, 100 Millionen. Wo die aber dann ihre Erregung hinbringen im Kopf, das wissen wir nicht genau. Also ich bin sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass ich es verhindern kann. Also dieser Putterist, von dem Sie jetzt gesprochen haben, genauso wie man den Herrn Musk nicht stoppen kann. Wenn er mich gefragt hat, mir ja gefragt, wir haben einmal eine E-Mail-Konversation gehabt. Ich sage, lass das sein, das ist völlig nutzlos. Ja, die Antwort war natürlich klar, ich will das ja bei allen Menschen machen. Ja gut, dann ist klar. Wenn man es an alle verkaufen will, bringt das einen Haufen Geld. Nur im Moment ist das Ding unbezahlbar und es ist höchst gefährlich. Und ob es nützlich ist, dafür hat weder der Herr Musk noch sonst jemand den Beweis erbracht, dass es schädlich sein kann. Das kann ich jetzt schon sagen.
Ja, das ist natürlich höchst brisant, das von Ihnen als Begründer der BCIs zu hören. Lassen Sie uns das nochmal kurz vertiefen. Sie haben ja, meine ich, sogar plädiert für eine gesetzliche Einschränkung auf diese Technologie rein auf schwerstkranke Menschen. Was konkret sind die Probleme, wenn BCIs außerhalb der Medizin eingesetzt werden?
Das wissen wir nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nur, ich kann ja nur per Analogie schließen. Ich habe Ihnen die Analogie, die nächstliegende ist das Handy, weil das Handy ähnlich funktioniert. Ja, Sie kriegen sofortige Rückmeldung, Sie können selber steuern und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Analogie. Aber natürlich ist das BCI, haben wir ja schon besprochen, ist das BCI noch viel invasiver. Damit können Sie Ihre gesamten Denkvorgänge, Ihre gesamte politischen Einstellungen, Ihr gesamtes Verhalten können Sie damit beeinflussen. Ich warne die Menschheit davor, das zu tun, und deswegen habe ich empfohlen, dass die Gesetzgeber das wenn Sie Arzt sind und Sie verschreiben Opiate, also süchtig machende Drogen, brauchen Sie eine spezielle Genehmigung. Das hat bisher einigermaßen funktioniert, zumindest in Deutschland und in Europa. Und deswegen habe ich dafür plädiert, dass man auch BCIs nur auf Verschreibung von qualifizierten Ärzten oder Neurowissenschaftlern, die wissen, was sie tun, die eine entsprechende Ausbildung haben, die entsprechende ethische Kontrollen durchlaufen müssen, nur auf solche Verschreibungen bei Schwerstkranken einsetzen soll. Das war meine Empfehlung. Ich kann Ihnen gleich sagen, das hätte ich genauso gut in den Wind reden können. Ja, das kommt wieder Wind sofort zurück. Das kann man vergessen.
Ja, das ist sicherlich auch nochmal wichtig zu unterstreichen mit Hinblick auf Neuralink, weil Sie ja, meine ich, auch sagen, es wäre wirtschaftlich überhaupt gar nicht sinnvoll möglich, Neuralink zu betreiben, wenn man sich rein auf, weil damit geht man natürlich jetzt sehr stark in die Medien. Also auch Neuralink kommt natürlich immer mehr in die Medien mit den ersten Erfolgen bei natürlich auch kranken Patienten. Aber Sie sagen ja, langfristig ist das wirtschaftlich überhaupt gar nicht möglich, weil die Anzahl an Patienten überhaupt gar nicht ausreicht, oder?
Ja, genau. Ich meine, wie viele ALS-Patienten gibt es, die sich dafür entscheiden, sozusagen die Krankheit bis zum Ende durchzuleben? Das sind ganz wenige. Die meisten, wenn sie beatmet werden, entscheiden sich für den Tod. Und da bleiben dann ein paar übrig. Ich bin gegen diese Entscheidung, muss ich gleich dazu sagen, weil die Lebensqualität der Patienten auch nach der Beatmung gut ist. Also das, trotzdem, das sind eine relativ kleine Zahl. Daher, das, was dem Musk vorschreibt, sind Tausende, Hunderttausende, die sich das implantieren lassen. Das stimmt, er hat eine Warteliste, zumindest behauptet er das, von etwa 20.000 bis 30.000 Amerikanern. Und in jedem Land gibt es einen Haufen Deppen, die sich sowas implantieren lassen würden. Natürlich hat er eine Warteliste, der kann jetzt 30.000 von seinen Dingern verkaufen. Aber was sollen die damit machen? Die können bei Amazon dann per Hirnstrom bestellen. Das können sie jetzt mit einer Taste im Handy auch und sparen sich die Gefahr des Implantierens. Ich wüsste nicht, was ich beim gesunden Menschen damit machen soll. Und die Idee damit, kognitive Leistung, Denkleistung, Gedächtnisleistung zu verbessern, das ist eine gute Idee, das kann auch durchaus sein. Aber wir haben bisher nicht den geringsten Hinweis dafür, dass das funktioniert. Die ersten Versuche mit Strömen, dass man Ströme ans Gehirn anlegt, auch von außen, die zeigen eine Verbesserung, leichte Verbesserung. Wenn Sie die Ströme durch ins Gehirn reinbringen, wie der Herr Musk das gerne machen würde, bin ich sicher, dass man eine deutliche Verbesserung der Hirnleistung erreichen kann. Also deswegen ist ja die Idee vielleicht, das bei Patienten mit Alzheimer'scher Demenz oder anderen Demenzen anzuwenden, eine gute Idee. Wir haben das an einer Gruppe einmal probiert, aber das hat nichts geholfen, wenn man es von außen gemacht hat. Aber wenn man das invasiv macht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das bei Alzheimer-Patienten einen guten Effekt hat. Aber bisher hat nichts funktioniert. Und die Kosten der Implantation, er tut ja so, als wäre das alles nichts kosten und würde das billig verkaufen können, sein Neuralink-System. Das Neuralink-System, wenn Sie sich das anschauen, das ist eine technische Höchstleistung, die kostet ein Vermögen. Das kann sich niemand leisten im Moment. Also, und der Automat, der die Implantation macht, ist ebenfalls extrem teuer. Also die Kosten für Neuralink sind im Moment überhaupt nicht machbar. Aber natürlich, in der Zukunft wird es besser werden. Und also ich sagte schon, in der letzten Woche haben die Chinesen vorgestellt, zwei neue Systeme, invasive Systeme, die eben deutlich besser sind, billiger sind. Also aus der Ecke wird bald was kommen. Und das sind dann Systeme, die erschwinglich sind, die man in großen Mengen herstellen kann. Ob die Chinesen sich an meine Empfehlungen halten werden, das weiß ich nicht. Ich fürchte eher nicht.
Ja. Wie heißen diese Systeme? Kann man da schon was dazu sagen?
Zwei sind publiziert, also auf einer speziellen Website der Zeitschrift. Das sind kleine Elektroden, nicht viele, wenige, 5 oder 10, aber das reicht völlig aus. Und die legt man auf die harte Hirnhaut. Die harte Hirnhaut ist die Hirnhaut, die das Gehirn schützt. Man muss allerdings auch dafür ein kleines Loch in die Schädeldecke machen. Und dann führt man die Elektroden ein, legt die dann auf die Hirnhaut drauf. Und dann, das chinesische System hat keine Drähte, kann also das Hirn nicht infizieren und liegt auf der Hirnhaut drauf. Und dann läuft das alles über Bluetooth. Und das PCI-System wird dann wird eine kleine Mulde in den Schädelknochen gefräst. Und da legt man dann das System rein. Das ist so groß wie ungefähr ein 10-Pfennig-Stück. Das legt man rein, legt die Haut drüber und dann funktioniert das ohne Drähte. Sie können sich frei bewegen, sie können es zu Hause verwenden und so weiter. Ob das dann wirklich, das ist die Technik. Der Mensch ist ja immer schnell in der Technik, aber wenn er dann das Ganze vernünftig anwenden will, macht er meistens Unfug. Also in dem Fall ist das ein sehr gutes System und wir haben Elektroden entwickelt, also in der Schweiz dann arbeiten musste, die man dann unter die Haut implantiert, dass man also nur unter der Haut das macht, die gibt es auch schon. Ich weiß aber nicht, ob die zum Verkauf stehen. Bin ja nicht mehr in der Schweiz, sondern in Italien jetzt. Und diese Elektroden gibt man einfach über einen kleinen Schnitt, führt man dann unter die Haut und dann kann man sie auch wireless, also ohne Drähte nach außen, ein PCI damit steuern. Das gibt es im Moment nicht, aber das ist natürlich ökonomisch, medizinisch, wenn es funktioniert, sehr viel vernünftiger. Das können die Kassen bezahlen. Das ist ohne die Belastung des ohnehin schon überlasteten Medizinsystems möglich.
Das heißt, Sie sind aktuell in Italien auch noch in der Forschung aktiv oder woran arbeiten Sie?
Ich bin nicht sehr aktiv, aber es ist ja so eine furchtbare Erkrankung. Und es kümmert sich ja niemand um diese Menschen. Ich lebe ja in Italien, in Venedig. Ja, und da wenden sich dann, habe da auch im Krankenhaus lange Zeit in Venedig im Krankenhaus gearbeitet. Und da wenden sich natürlich Patienten in dieser furchtbaren Lage an einen selbst. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, die mit Geräten zu versorgen, aber ich kann die natürlich anleiten, was sie machen können oder in welche Richtung sie gehen können. In Italien gibt es keine PCIs, in Deutschland im Moment auch nicht. Wenn sie jetzt ALS haben und in diesem Zustand sind, im Moment hilft ihnen in Europa da niemand. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man helfen könnte, aber es hilft ihnen niemand. Und der Grund ist wieder, dass der Herr Mast nicht kapiert, weil er nur ein Techniker ist. Der Grund liegt nicht an den Geräten. Die Technik ist ausgereift. Nicht perfekt, aber die Technik ist fantastisch. Was die Ingenieure da konstruiert haben, auch meine Ingenieure, ist funktioniert. Aber wie immer bei diesen Dingen, es muss jemand mit den Patienten, das sind dann irgendwelche Leute, die sind ja schwerst geschädigt, die muss man rund um die Uhr 24 Stunden versorgen. Da muss jemand da sein, der ihnen hilft, das zu lernen, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, der die Technik überprüft. Also das, was sich der Herr Mast vorstellt, dass er das verkauft in ein Paketchen und dass die das zu Hause dann anlegen, im Moment geht das nicht. Natürlich, das, was die Chinesen jetzt gebaut haben, ist auf dem Weg dahin. Also ich würde jetzt sagen, in 10 Jahren funktioniert das so, dass man nach vielleicht 10 Stunden Training zu Hause mit diesem Geräten arbeiten kann. Im Moment geht das noch nicht. Der Mensch, und zwar der ausgebildete, verständnisvolle, psychologisch geschulte Mensch, ist nach wie vor notwendig. Sonst hilft ihnen dieses Zeug, diese Technik gar nichts. Das kann sich ändern, das wird sich auch ändern, aber im Moment, die nächsten 10 Jahre, ist das nicht abzusehen.
Wenn du angestellt bist und diese Videos hier schaust, dann weißt du ja bereits, dass bis 2030 mindestens 57% aller Arbeitsstunden, also über die Hälfte aller Jobs, vollautomatisiert werden. Das sagt zumindest die aktuelle McKinsey-Studie. Und das betrifft laut Anthropic nicht nur Routinejobs, sondern insbesondere auch gut bezahlte Wissensarbeiter aus dem Mittel- und Oberschichtssegment. Du weißt bereits, dass wir bei Everlast AI die letzten Jahre über 2100 Unternehmen erfolgreich bei der KI-Integration begleitet haben, von mittelständischen Firmen bis hin zu echten Weltmarktführern. Dabei sehen wir immer wieder, dass gerade die Leute in Unternehmen, die Verantwortung übernehmen für KI-Projekte, sich proaktiv weiterbilden und echte Fähigkeiten aufbauen, sich gerade unverzichtbar machen, während Positionen wie KI-Manager oder Chief AI Officer in noch kaum einem Unternehmen vernünftig besetzt sind. Doch das Problem ist, dass es keine richtigen Weiterbildungen gibt, die dir KI-Wissen wirklich aus der realen Praxis beibringen. Und da wir die letzten Jahre einfach so viele berechtigte Fragen aus der Community in diesem Bereich bekommen haben, haben wir uns entschieden, mit KI-Lernen.de die Nummer 1 KI-Weiterbildungsplattform für den deutschsprachigen Markt aufzubauen und unser Wissen weiterzugeben an alle, die verstanden haben, dass KI-Fähigkeiten mindestens genauso wichtig sind, wie mit dem Internet umgehen zu können. Wenn du dir also jetzt die essentiellen Fähigkeiten der Zukunft aufbauen möchtest, um dir deine Zukunft nicht nur zu sichern, sondern echte Karriere zu machen, dann schau einfach mal auf kilernen.de vorbei. Dort findest du ab sofort verschiedene Kurse, die dir neben den ganzen YouTube-Videos hier deine Abkürzung verschaffen zu den Fähigkeiten, auf die es jetzt wirklich ankommt. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung und damit zurück ins Video. Sie hatten vorhin auch erwähnt, dass Sie seit jeher auch künstliche Intelligenz in Ihrer Forschung eingesetzt haben. Können Sie das nochmal näher erläutern, wo genau künstliche Intelligenz in dem Kontext ins Spiel kommt?
Ohne künstliche Intelligenz funktionieren die ganzen PCIs nicht. Was die künstliche Intelligenz macht, also die Hirnströme oder die Ströme, die aus den Zellen kommen, die kommen ja, werden ja aus dem Gehirn zum Computer geleitet. Und der Computer muss ja jetzt zum Beispiel erkennen, der Mensch kann ja nicht reden, der kann sich ja nicht verständigen. Der Computer muss jetzt erkennen, zum Beispiel, was ein Ja ist und was ist ein Nein. So, und da ist wieder der Algorithmus, die Algorithmen der künstlichen Intelligenz machen genau das. Das heißt, der Rechner nimmt die Tausende, Hunderttausende von diesen Potenzialen, von diesen Strömen, die da ankommen aus dem Gehirn, die teilt er, dann sage ich dem Patienten so, jetzt frage ich Sie was. Jetzt frage ich Sie, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Was ist die Hauptstadt von Italien? Bla, 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 bla. Denke ich mal ja oder nein. Dann rechnet der Algorithmus, das nennt man Support Vector Machine, das ist einer der vielen Algorithmen. Und der Algorithmus, nach etwa 2-3 Stunden, solchen Wiederholungen, rechnet Ihnen der Algorithmus raus, was ein Ja bedeutet und was ein Nein bedeutet. Das heißt, der Algorithmus trennt mathematisch den Hirnstrom, der ein Ja repräsentiert, von dem Hirnstrom, der ein Nein repräsentiert. Und das kann der in Echtzeit, das heißt sofort, sodass der Patient dann später, wenn wir das einmal dann eingeführt haben, dann kann der Algorithmus sofort dem Patienten sagen, das war ein Ja und das war ein Nein. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass der Patient das überhaupt lernt. Denn ohne die Artificial Intelligence würden diese Rechnereien endlos dauern. Und so kann ich sofort dem Patienten sagen, das war ein Ja und Nein. Und so kann er das dann lernen. Und deswegen braucht man das. Ohne dem geht das nicht. Eine nützliche Anwendung der Intelligenz.
Das ist sehr interessant. Gab es da seit dem großen, der großen Popularität der künstlichen Intelligenz jetzt seit Ende 2022, die natürlich jetzt durch die großen Sprachmodelle, durch die Skalierung der neuronalen Netze und LLMs ja vor allem zustande kam, gab es dort auch Durchbrüche in Ihrem Kontext, also im Kontext der BCIs, von denen man profitieren konnte? Funktioniert das relativ unabhängig davon? Oder?
Algorithmen werden immer besser, ja. Die werden besser und die Computerprogramme werden auch besser, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Also die Geschwindigkeit wird besser und Sie müssen ja bedenken, in wenigen Jahren werden wir die Hirnströme und die Zellantworten, die Ja oder Nein oder Worte, oder Gedanken repräsentieren, die können Sie ja speichern in einem zentralen Speicher, irgendwo bei ChatGPT oder wo auch immer. Und wenn Sie das alles von Hunderttausenden, ich glaube nicht einmal Hunderttausend, das würde genügen wahrscheinlich, die Menschen sind ja alle ähnlich, sie brauchen da nicht so viel rumtun. Ja, ein paar tausend Leute reichen völlig aus und dann haben Sie sozusagen im Rechner gespeichert die Repräsentationen verschiedener Gedanken, Worte, Ideen. Und dann wird das noch sehr viel schneller gehen. Und das leistet die künstliche Intelligenz. Nun kommen wir wieder zurück auf das, was ich zuerst gesagt habe. Damit rücken wir auch immer näher an die Oblomorphisation.
Sie haben eingangs etwas, finde ich, sehr Interessantes erwähnt. Und zwar sagten Sie, Denken kommt von der Bewegung. Und ich habe neulich mit einem Robotiker gesprochen, weil eine der großen Fragen, die sich aktuell stellt, natürlich ist, führen uns die ganzen Entwicklungen, die wir aktuell sehen in der künstlichen Intelligenz, führen die uns dahin, wo es hingehen soll, zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz? Und dieser Robotiker, der sagte eben, das könne nur erreicht werden, diese Ziele der KI, wenn man der KI einen Körper gibt, sprich Bewegung, sprich Roboter. Ohne Roboter, wenn wir nur reine LLMs haben, dann würde es nicht funktionieren. Und nach meinem Verständnis ist es ja im Kern genau das, was Sie auch sagen. Also das können Sie gerne ja nochmal näher erläutern. Also inwiefern bedingt die Bewegung das Denken?
Ich möchte Ihnen ein Beispiel erläutern. Ist nicht eine originelle Idee von mir, sondern ich glaube, das hat auch in dieser Form schon Aristoteles geäußert. Also alle diese Gedanken sind ja nicht neu. Die Forscher tun so, als wären sie die großen Erfinder. Aber in Wirklichkeit ist ja alles schon irgendwann einmal erfunden worden. Man hat in der Antike ja fast alles schon erfunden gehabt, auch in China in der alten Zeit. Aber die Einstellung der Gesellschaften damals war anders. Sondern die Philosophie sagte, du kannst erfinden, was du willst. Aber das ist nur interessant, weil es interessant ist intellektuell. Anwenden wollen wir das nicht. Das interessiert uns überhaupt nicht. Und deswegen hat sich in der Antike das nie wirklich entwickelt, weil, was heißt nie entwickelt? Viele Leute sagen, die Antike war glücklicher wie wir, aber das wissen wir nicht. Zumindest so lange hat man nicht gelebt wie heute und so fort und so weiter. Ist ja egal. Aber da ist schon was dran, was Sie jetzt gesagt haben oder was derjenige gesagt hat. Wenn ein Roboter jetzt eine gehirnähnliche Substanz hat oder Chips und sich bewegt und diese Bewegung einen Erfolg haben, dazu müsste der Roboter das Prinzip des Erfolgs eingebaut haben. Das heißt, Sie, ich, wir alle lernen von Geburt an über die Zuwendung und über die Belohnung. Die Belohnung funktioniert aber nur, wenn sie gut ist, wenn wir sie als gut empfinden. Wenn Sie jedes Mal einen Schlag am Kopf kriegen, wenn Sie A sagen, hören Sie auf, A zu sagen. Jetzt stellen Sie sich ein Kind vor, und den Gedanken habe ich ja auch versucht, ihn wissenschaftlich zu lösen. Ich habe in Tübingen ein sogenanntes Magnetoenzephalogramm, ein fetales Magnetoenzephalogramm, damals, als ich noch viel Geld hatte, vom scharfen deutschen Staat, angeschafft. Was ist das? Das ist ein Gerät, mit dem Sie die Magnetfelder des Gehirns des Ungeborenen registrieren können. Das einzige, das in Europa existiert, steht in Tübingen. Und mit diesem Gerät können Sie eben bei einem Fötus, also bei einem Ungeborenen oder kurz nach der Geburt, können Sie die Hirnaktivität registrieren. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Kind kommt im Mutterleib, wenn Sie sich das ansehen, auch im Mutterleib bewegen wir uns ja schon. Und was macht die Mutter oder der Vater? Der horcht da oder schaut, die Mutter schaut, wenn der mit den Füßen, der oder die, mit den Füßen strampelt. Dann tut die was. Oder wenn irgendjemand, dann redet die mit dem Baby. Und auch sofort, wenn das Baby auf die Welt kommt, wenn das Baby sagt, wendet sich dem Kind zu. Wenn es eine vernünftige Mutter ist, nicht alle vernünftig, aber manche. Das heißt, das System funktioniert von Anfang an. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Kind kommt gelähmt auf die Welt, ist schon im Mutterleib gelähmt und kann sich nicht bewegen oder wird nach der Geburt sofort verprügelt. Hat man oft die Kinder so eingebunden, wir sind in manchen Kulturen, die konnten sich nicht bewegen. Ich weiß nicht, was die für eine Entwicklung genommen haben, aber ich kann Ihnen sagen, ich sage das vorher, würde ich gern testen, bei denen ist im Denken nicht sehr viel passiert, sondern die waren schwachsinnig. Oder wenn ich das Kind gelähmt auf einer Tragbare in das Haus oder zum Bett trage und es dort passiv hineinlege, und dann wird das Kind nie lernen, was ein Haus ist. Dass ein Haus etwas ist, wo man hineingeht und wieder rausgeht und was einen beschützt und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, damit das Hirn lernt, was ein Haus ist oder ein Gegenstand ist oder ein Mensch ist, muss es Rückmeldung aus der eigenen Bewegung darüber kriegen, was es tut. Dazu muss aber das Gehirn erfahren, dass ins Haus reinzugehen was Gutes ist. Anders lernt das Kind das Konzept Haus und die Zellen des Gehirns nicht. Das heißt, wir brauchen die Bewegung von Geburt an und wahrscheinlich schon vor der Geburt. Und wir brauchen die Rückmeldung über die Bewegung, damit Denken sich entwickelt. Und ohne dem geht es. Und bei Gefühlen ist es genauso.
Ja, das sind sehr interessante Einblicke, natürlich jetzt auch wieder in der Übertragung auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz sagt es natürlich einiges aus. Mich interessiert nun nochmal Ihre Meinung zu einer Publikation, die jetzt auch Anfang 2026 enorme Popularität erfahren hat. Und zwar hat ein Team das komplette Konnektom einer Fruchtfliege mit 140.000 Neuronen und 50 Millionen synaptischen Verbindungen etwa in eine Simulation geladen und mit einem digitalen Fliegenkörper verbunden. Und diese digitale Fliege hat dann angefangen, sich zu bewegen, zu navigieren, zu fressen, allein auf Basis ihrer neuronalen Verdrahtung. Was eben nahelegt, dass die Struktur der Verbindung allein bereits ausreicht, um das Verhalten einer Fruchtfliege hervorzubringen. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Boah, das ist bei uns ja genauso. Ist ja auch nicht anders. Ja, warum funktioniert die artifizielle Intelligenz oder KI oder wie man es nennt, warum funktioniert das so gut? Wer hat denn das entdeckt? Das war keine große Entdeckung. Das waren Psychologen, die hießen McClelland und Rumelhardt, und die haben in den 60er Jahren ein Buch veröffentlicht, in dem sie eben versucht haben, die Art, wie die Hirnzellen Assoziationen bilden. Dass sie das damals sind die ersten Computer entstanden, dass man das über den Computer steuern kann. Und zwar, indem man, so wie bei den Hirnzellen, wie lernen sie denn? Sie lernen Assoziationen. Sie lernen, dass es kommt der Reiz A, sagen wir, ein Ton, so wie der Pavlov das gemacht hat. Dann nach dem Ton kommt ein Schock oder kommt Essen. Dann lernen sie, dass der Ton und der Schock zusammengehören. Oder der Ton und das Essen. So, wie wird das gemacht? Indem zwei Zellen sich miteinander dadurch, dass wiederholt an derselben Zelle das Essen und die Bewegung zusammenkommt. Dann verbinden sich die stärker. Das heißt, die synaptische Verbindung zwischen diesen beiden Zellen wird stärker durch diese assoziative Verbindung. Das ist nichts Neues. Das haben die Griechen genauso auch gesagt. Und die Chinesen übrigens auch. Wer das gesagt hat, der Psychologe, der das erfunden hat, dann in den 30er Jahren, 40er Jahren, Happy ist der. Der hat das aufgezeichnet und hat dann gezeigt, dass wenn man diese beiden Dinge so verbindet, dann wird die Verbindung stärker und das ist die Basis dafür, dass wir lernen. Und genau das hat man dann zur Grundlage genommen für die sogenannten neuronalen Netze. Die sind nichts anderes als viele solche Verbindungen. Und deswegen funktionieren die gut. Nur was ich schon sagte, man soll sich da nicht täuschen. Auch ein Roboter, wenn Sie wollen, dass der Roboter so wird wie wir, und wenn Sie wollen, dass er schnell lernt durch Vorteile, dann muss er ja ein Signal kriegen, was gut ist oder nicht. Das kann man ihm natürlich einprogrammieren. Sie können sozusagen das, was Sie als Belohnung empfinden. Diese Empfindung, die brauchen Sie nicht, die Empfindung brauchen Sie nicht. Sie brauchen ja nur dem Roboter sagen, das ist gut, 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 und das ist schlecht, und das ist schlecht und schlecht, und dann sind wir da, wo wir sind. Das heißt, das können Sie alles künstlich machen. Und genauso ist es. Darum, glaube ich, ist dieses Fluchtfliegenmodell ein gutes Modell.
Ja, spannend. Ich habe da direkt nochmal eine Folgefrage auch zu einer relativ aktuellen Entwicklung. Und zwar ist jetzt auch im März 2026 eine Studie erschienen aus San Francisco von einem Startup namens Nectome, welches ein komplettes Schweinegehirn kryokonserviert hat. Also der Durchbruch sei gewesen, jedes Neuron vollständig intakt, erfolgreich eingefroren zu haben. Und zu diesem übergeordneten Thema der Kryonik interessiert mich natürlich auch Ihre Meinung, was halten Sie davon?
Ja, ich bin da kein Experte, muss ich gleich sagen. Ich kann das nur so wie Sie aus der Literatur her beurteilen. Ja. Bisher, die Amerikaner lassen sich auch massenweise einfrieren, weil sie alle ewig leben wollen, ohne zu fragen, ob das nützlich ist, dass die ewig leben wollen. Ah, bisher hat das nicht geklappt. Ja. Und natürlich die Einfriererei, dass die einigermaßen funktionieren könnte, da habe ich gar keinen Zweifel. Und es gibt ja da eine eigene Wissenschaft über diese ganze Problematik, wie man Zellen sozusagen ruhig stellt und dann nach ein paar Jahren wieder aufwecken kann und so weiter. Im Moment sind diese Erfolge nicht dramatisch, aber so wie Sie sagen, beim Schweinegehirn, das ist ja unserem Gehirn nicht unähnlich. Wenn das da funktioniert, dann wird das bei unserem auch funktionieren. Das habe ich gar keinen Zweifel. Wie immer bei diesen Dingen. Natürlich wird der Mensch alles, was er will, macht er irgendwann einmal. Die Frage, ob es nützlich ist oder nicht, die stellt man dann meistens zu spät. Ja.
Ja.
Also ob das so gut ist, dass die Leute dann länger leben, wissen wir ja bis heute nicht.
Ja, wir haben jetzt bis jetzt intensiv vor allem über BCIs gesprochen. Sie haben in Ihrer Forschung sich aber auch sehr intensiv mit Schwerkriminellen auseinandergesetzt und einige sehr interessante Forschungsergebnisse hier in diesem Feld erzielt. Können Sie davon nochmal Ihre spannendsten Einblicke teilen? Also was hat Ihre Forschung in diesem Bereich gezeigt und was genau haben Sie in diesem Bereich gemacht?
Ja gut, ist genauso motiviert wie das, was wir bisher besprochen haben. Ich habe immer mir sozusagen Krankheiten ausgesucht, die man nicht bewältigen kann. Probleme, die man nicht bewältigen kann, wo ich das Gefühl hatte, wenn man das, was man über Lernen weiß, so was wir jetzt besprochen haben über Assoziationen und so, wenn man das alles weiß und weiß, wie das funktioniert. Wir haben ja, ich bin ja auch Psychotherapeut gewesen, habe sogar ein Diplom und so weiter und so weiter und so weiter. Und das funktioniert ja genauso, wenn sie vernünftig ist. Die meisten Psychotherapien funktionieren natürlich nicht, weil sie nur über Reden gehen. Aber wenn sie über Handeln gehen, funktionieren sie. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Also habe ich mich immer gefragt, ist etwas unheilbar, weil es diese Prinzipien des Lernens, weil die Leute das nicht kennen oder weil die dort nicht funktionieren. Dass die bei Menschen nicht funktionieren, ist undenkbar. Weil das hat die Evolution uns mitgegeben. So. Und dann habe ich mir Krankheiten gesucht, bei denen das eben der Fall ist, die nicht heilbar sind, wo man aber sich vorstellen kann, dass sie durch Lernen veränderbar sind. Und die Hauptkrankheit natürlich, die uns alle bedrängt, ist die Gewalt. Sozusagen. Das ist ja jede Religion versucht, das Problem zu lösen. Mit ganz schlechtem Erfolg. Und zwar alle Religionen, ganz wurscht, welche sie nehmen, waren alle nicht in der Lage, die Gewalt einzudämmen. Und genauso deswegen habe ich mich dann diesen Schwerstverbrechern zugewandt, weil natürlich die Auffassung der Allgemeinheit ist, wenn jemand da, weiß nicht, wie viele Leute umbringt und das alles anstellt, dann soll er entweder aufgehängt werden oder ins Gefängnis wird Lebzeiten, bla bla bla. Ich brauche hier nicht argumentieren. Also stimmt das wirklich, dass diese Schwerstkriminellen wirklich damit geboren werden? Wobei kein Zweifel ist, dass bei den sogenannten Psychopathen, die immer wieder solche Straftaten begehen, eine starke genetische Komponente dabei ist. Wenn ich sage stark, was heißt das? Das heißt, dass etwa 50% davon erblich ist. Wenn aber etwas erblich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es nicht änderbar ist. Natürlich, ihre Augenfarbe kann man schwer ändern, wenn sie mitgekriegt haben von ihren Eltern. Aber ich kann sie auch ändern, indem ich ihnen einfach andere Pupillen mit einer anderen Farbe reinoperiere. Künstlich könnte ich sie ändern, ja. Wobei das hier bei Schwerstkriminellen natürlich ein ganz kompliziertes Erbverhältnis ist, das wir nicht genau kennen. Aber 50% ist sicher vererbt. Okay. Und da habe ich mich gefragt, wenn das vererbt ist, dann muss es sich im Gehirn ja irgendwo niederschlagen. Und wenn es sich im Gehirn irgendwo niederschlägt und ich weiß, wo es sich niederschlägt, dann kann ich es ändern. Mit BCI oder mit Training kann ich das ändern. Und genauso so bin ich dann zu den Kriminellen gekommen. Und da haben wir zuerst einmal gefragt, wo liegt es überhaupt bei diesen? Wobei Kriminalität 1000 Ursachen haben, das wissen die Kriminologen alle besser wie ich. Wir haben uns dann nur die ausgesucht, eben, das sind etwa in den Hochsicherheitsgefängnissen etwa 60-70% der Insassen, die immer wieder dasselbe machen, die nicht belehrbar sind, die Leute umbringen oder Leute vergewaltigen, Frauen vergewaltigen und so weiter, ohne dass sie durch Gefängnisaufenthalte oder irgendwas belehrbar sind. Okay, die haben wir uns ausgesucht. Denn die haben die höchste Wahrscheinlichkeit der Wiederholung. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt es denn eigentlich, dass die das immer wieder machen, wo jeder vernünftige Mensch sagt, also so ein Blödsinn. Ja, der bringt die Frau um, da steht die Polizei unten schon und wartet schon auf ihn, ja, und so weiter. Wie entsteht sowas? Und das zentrale Problem haben wir dann gefunden, das habe ich dann 2005 schon publiziert, ist die Angstfreiheit. Dass die Hirnorgane die Angst vermitteln, und zwar nur einen Typus von Angst. Nämlich die antizipatorische Angst. Antizipatorische Angst heißt, das, was der Moral, sagen wir, einem Sozialsystem zugrunde liegt, dass Sie, wenn Sie bei der roten Kreuzung stehen bleiben, und es leuchtet rot, bleiben Sie deswegen stehen, weil Sie voraussehen, oder das Kind, dann bringen Sie das bei, weil Sie voraussehen, dass wenn Sie bei rot über die Straße gehen, werden Sie überfahren und verletzt oder tot. Okay. Dieses Vorhersagen, die Angst, die sie dazu bringt, den, der ihnen gegenüber auf die Nerven geht, nicht umzubringen, das liegt daran, dass sie Angst haben über die Folgen dessen, was sie da tun. Und die Organe, die diese Angst steuern, diese antizipatorische Angst, das sind verschiedene Hirnregionen, und diese Hirnregionen, die sind bei diesen Personen aus Gründen, die ganz unterschiedlich sind, sage ich einmal, geschwächt oder überhaupt nicht funktionsfähig. Da können Sie sich die Bilder anschauen in dieser Publikation. Das ist, da kriegen Sie einen Schrecken, wenn Sie das sehen. Ja, da sehen Sie, dass da diese Angstregionen völlig tot sind, ohne dass irgendeine Krankheit vorliegt. Die reagieren überhaupt nicht. Und das ist das zentrale Problem. Okay, wenn wir das wissen, heißt das, dass wir bei diesen speziellen, das sind ja nicht alle, sondern das sind die besonders gefährlichen, dass wir bei diesen gefährlichen in einer zivilisierten, sagen wir mal, demokratischen Umgebung, dass wir da diese Hirnregionen wieder in Gang bringen müssen, und zwar in den Situationen, in denen das Problem auftritt. Es hilft ja nichts, dass ich mit einem Verbrecher jetzt trainiere, dass er diese Region heißt Amygdala, aber es sind andere auch beteiligt, dass ich mit dem trainiere, das wieder jetzt zu verbessern, diese Hirnaktivität, sondern ich muss auch mit ihm trainieren, dass in der Situation, in der er Lust hat, eine Frau umzubringen, dass es in dieser Situation funktioniert, sein Lernprozess. Und das ist natürlich außerordentlich schwierig. Und im Moment geht das nicht. Und wir haben da die Leute trainiert, weil die einzige Maschine, mit der sie an diese Hirnteile rankommen, ist der Kernspintomograph. Der kostet 4 Millionen Euro, ein Kernspintomograph. Das können sie nicht bei allen Verbrechern verwenden. Und da lernen die Leute das. Da lernen die Leute relativ schnell, dieses Hirnorgan wieder in Gang zu bringen. Dann haben mich die Gefängnisdirektoren gefragt, ja und? Jetzt haben die das gelernt. Kann ich den freilassen oder nicht? Ich sage, um Gottes Willen. Sage ich, lassen Sie das bloß sein. Ich weiß, ich habe ihn ja nicht trainiert in der Situation, in der das auftritt. Und das müsste ich ja eigentlich tun. Und wenn ich das aber täte, wenn ich die Mittel hätte, dann würde ich sagen, gut, wenn das dann stabil funktioniert in all diesen Situationen, dann können Sie ihn freilassen. Der langen Rede kurzer Sinn unseres Gesprächs, auch bei einem erblich sehr stark belasteten Menschen, der mit Sicherheit Gewaltverbrechen begehen wird, da kommt ja auch noch dazu, die meisten Gewaltverbrecher in demokratischen Gesellschaften sind ja auch weniger intelligent, denn die Intelligenten sitzen meistens oben an den höchsten Positionen und sind auch Psychopathen, genauso wie die Erfolglosen. Die Erfolglosen, die sitzen im Gefängnis. Wenn sie einmal in eine, wie jetzt überall, ja, wieder, wenn sie in eine kriegerische Situation kommen oder wenn sie in einem Sozialsystem leben, in dem so ein Verhalten belohnt wird, dann wachen sozusagen die alle wieder auf, die sind dann nicht im Gefängnis. Die sind dort, wo sie gebraucht werden. Die bringen andere Leute um, die sind im Militär, die sind irgendwo, wo man sie halt braucht. Also, es sind ja etwa 5% der Bevölkerung hat dieses Problem. Und wir wissen ja aus unserer Geschichte, der deutschen Geschichte, ja besonders extrem. Die meisten Massenmörder, die werden in einer Demokratie vollkommen angepasst. Nur, wenn sie dieses Problem haben mit der Angstfreiheit, in dem Moment, wo man sie dann lässt, dann machen sie natürlich solche Dinge. Und wenn sie nicht dafür bestraft werden, ist ja logisch. Was machen sie? Sondern in Kriegszeiten passiert dann eben immer passiert sowas. Also, ich war zufrieden schon einmal damit, dass ich das gezeigt habe, aber das, was ich eigentlich wollte, ist nicht gelungen. Aber ist ja logisch. Das ist dann mehr ein technisches Problem. Aber mit der BCI-Entwicklung, so wie sie es haben, wird das wahrscheinlich gehen.
Ja, Wahnsinn. Das sind natürlich schon mal sehr brisante Erkenntnisse. Herr Bierbaumer, ich habe nur noch mal eine Frage. Wenn wir noch mal in die etwas futuristischere Ecke schauen, dann gibt es natürlich in der Folge BCIs immer wieder Gedanken rund um das Thema Mind-Uploading, Mind-Downloading. Und Sie haben, meine ich mal, gesagt, man sollte das ganze Thema, also es stellt sich in der Folge ja auch immer die Frage nach dem Bewusstsein. Sie haben, meine ich mal, gesagt, man sollte das pragmatisch als Blackbox behandeln, das Bewusstsein. Und es ist vielleicht sinnvoller, es als Pseudoproblem zu ignorieren. Was ist Ihre Meinung dazu? Also zunächst zum Mind-Uploading und dann natürlich gerne auch nochmal die Erklärung, warum das Bewusstsein aus Ihrer Perspektive ein Pseudoproblem ist.
Also da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja nicht von mir, diese Aussage, sondern das stammt aus der Philosophie, vor allem aus der sogenannten Wiener Schule oder positivistischen Schule, Carnap, Wittgenstein, die eben gesagt haben, diese ewige Diskussion ums Bewusstsein in der Philosophie, die hat uns nicht weitergebracht. Wir wissen nicht genau, was es ist. Die Neurobiologen wissen nicht genau, wie es entsteht. Sie behaupten einiges, sie wissen, wie es entsteht und so weiter und so weiter. Das ist eine Scheinfrage. Spricht vieles dafür, dass das richtig ist. Es ist eine Scheinfrage und die allgemeine Diskussion, was das Bewusstsein ist, ist in meiner Auffassung nach, und ich schließe mich da den Philosophen an, ist eine Scheinfrage. Die Frage, was Bewusstsein ist in einem bestimmten Fall, ist keine Scheinfrage. Wenn Ihr Vater einen Verkehrsunfall hat, bewusstlos im Krankenhaus liegt, nicht mehr antwortet auf das, was er hat, sogenannten vegetativen Zustand oder im Koma ist, und Sie interessiert, lebt mein Vater noch, ist sein Gehirn noch intakt, kann er mich noch hören, ist er intakt, dann wird die Bewusstseinsfrage außerordentlich wichtig. In diesem Fall ist sie sehr wichtig. Aber dann reduziert sich die Diskussion auch wieder sehr schnell. Wenn Sie dann zu mir kommen und sagen, mein Vater liegt im Koma. Ist er im Koma? Hört er was? Dann sage ich, okay, das checken wir. Dann baue ich meine Elektroden in sein Gehirn ein, dann spüre ich ihn Ihnen vor und dann schaue ich, wie das Gehirn auf Sie reagiert. Und das haben wir genau gemacht. Was sehen Sie dann? Dann sehen Sie, dass bei 30% derer, die so in einem sogenannten Pseudokoma sich befinden, in Wirklichkeit sind die nur gelähmt und die können sich nicht mehr äußern. Also, und da wird die Bewusstseinsfrage extrem wichtig, denn Sie wollen natürlich als Sohn und die Familie genau wissen, ist mein Vater noch bei Bewusstsein? Das ist die Frage, die auf uns zukommt. Und diese Frage ist für Sie und für mich eine wichtige Frage. Die allgemeine Frage, was Bewusstsein ist, ist davon vollkommen unabhängig. Und die Diskussion darüber hat nichts gebracht bisher. Und es sind so viele Hirnorgane, die sowas wie Bewusstsein erzeugen können. Ja, wir wissen nicht, das sind Tausende. Aber natürlich gibt es einige besonders wichtige, wo Koma entsteht, wenn die kaputt sind. Die wissen wir, die kennen wir. Und deswegen können die meisten Neurologen auch diagnostizieren. Und die sagen dann sofort, ja, das Koma ist irreversibel. Aber ich bin da immer vorsichtig. Denn ich weiß, und wie viele andere, wir wissen, wie viele Hirnorgane notwendig sind, damit sowas wie bewusstes Denken, Äußerungen und Verhalten entsteht. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn man sagt, der ist im Koma und erholt sich nicht. Ich habe schon Patienten gehabt, die nach 4, 5 Jahren Bewusstlosigkeit plötzlich wieder Kontakt mit der Umgebung gekriegt haben. Da muss man also vorsichtig sein. Aber die Diskussion ums Bewusstsein hat dazu überhaupt nichts beigetragen.
Ja, das ist definitiv jetzt schon mal ein sehr interessanter Einblick. Nochmal zu der Mind-Uploading-Frage. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wenn ich das Gehirn kenne, ist es möglich, natürlich. Alles Denken, alles Fühlen entsteht in bestimmten Hirnteilen und es wird immer klarer, wie das funktioniert. Wir wissen heute so einigermaßen, wie das Denken funktioniert. Wir sind noch nicht so weit mit den Gefühlen. Das ist nicht so einfach, weil das in der Tiefe des Gehirns liegt und so weiter. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ihre Frage ist klar mit Ja zu beantworten. Ich kann alles, was im Gehirn passiert, wenn ich das Gehirn kenne und weiß, wie Gedanken, Vorstellungen, Gefühle entstehen, dann kann ich das im Prinzip nachbauen, mit dem Computer übersetzen und so weiter. Der Computer ist ein Problemfall, aber das ist mittlerweile auch erledigt. Der Digitalcomputer, mit dem wir jetzt reden, der ist dafür nicht geeignet. Denn unser Gehirn funktioniert eben nicht digital, sondern es funktioniert in der Regel analog. Und die digitalen Computermodelle waren nicht gut, vor allem wenn es um Gefühle geht, sind die ganz schlecht, Gefühle zu repräsentieren. Aber das ist alles eine Frage der Konstruktion. Und wenn Sie an die neuen Entwicklungen, wenn Sie auch den Versuch, die Europäische Gemeinschaft hat ja auch das zu einem Schwerpunkt, Forschungsschwerpunkt geplant, wenn Sie an die Neutronencomputer oder an die, wie heißen die? Der Analogcomputer. Also, das sind ja... Man versucht jetzt Rechner zu bauen, die eben nicht mehr auf Quantencomputer, jetzt kommt es mir wieder. Quantencomputer funktionieren auf Analogbasis. Das heißt, es genügt, dass sie mehr oder weniger kontinuierlich Spannungen verändern können. Und damit können sie dann rechnen. Und da gibt es ja schon, die sind im Moment noch sehr teuer und die sind ja verbrauchen einen enormen Amount von Strom, aber das wäre dann eine Lösung. Und wenn Sie sagen, wir laden unser Denken runter, geht das mit einem Quantencomputer wahrscheinlich dann schon. Könnte ich mir vorstellen. Aber da müssen Sie einen Physiker fragen. Ich bin kein Physiker.
Ich habe dazu dann noch mal eine letzte Frage an Sie. Da kommen wir natürlich auch wieder so ein bisschen in dieses Bewusstseinsthema hinein. Aber die Grundsatzfrage, die sich ja stellt, ist, ob Berechnung alleine bereits ausreichend ist, um das Bewusstsein oder ich nenne es jetzt mal das Ich, in die digitale Sphäre zu übertragen oder ob es noch so etwas wie Qualia gibt, also dass ich, was ist rot oder was ist grün für mich oder wie fühlt sich das Gefühl an, morgens einen Kaffee zu trinken, ob das bereits übertragbar oder berechenbar wäre oder ob es nochmal eben eine andere, viele bezeichnen dies ja als Qualia-Ebene gibt.
Es gibt nur das, was es da ist und das Qualia sind quantifizierbar, genauso wie alles andere. Und die Hirntätigkeit, besteht aus der Interaktion von physikalisch-chemischen Prozessen. Und bei den meisten, bei Rot und Grün und Blau, weiß ich genau, wie Rot und Grün und Blau im Gehirn zustande kommen. Also wenn ich das weiß, und ich kann es auch herstellen, ich weiß genau, wo ich in dem Gehirn noch stimulieren muss, damit sie blau sehen. Ich kann ihr ganzes Denken in eine bestimmte Richtung lenken, wenn sie mir erlauben würden, da eine Elektrode reinzugeben. Also, es ist völlig klar, wir brauchen den Begriff gar nicht. Wir können uns gut damit verständigen, aber technisch gesehen brauchen wir den Begriff nicht.
Ja, das ist eine sehr klare Aussage. Also vielen Dank, Herr Bierbaumer, Ihnen erstmal für die ganzen spannenden Einblicke. Nun nochmal die abschließende Frage. Sie haben schon etwas über China erzählt. Was sind Ihre Prognosen für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Auf welche Durchbrüche warten Sie bereits?
Ja, ich sage mal die positiven. Die negativen sage ich Ihnen. Die negativen werden automatisch kommen, keine Angst. So wie ich das sehe, aber ich war ja noch nie in China, aber ich fahre da jetzt noch hin, weil man mich eingeladen hat, eben da beizutragen zu dem Thema. Und das mache ich gerne mit allen politischen Problemen, die ich mit einem autokratischen System habe. Deswegen bin ich da bisher nicht hingefahren. Aber ich sehe ja, wo es lang geht. Die Chinesen sind da weit vernünftiger wie die Amerikaner oder wie der Herr Musk. Also solche Leute wie der Herr Musk, die haben da gar nichts zu sagen. Und dann die Chinesen haben sofort das richtig erkannt und haben zugehört, was wir gesagt haben. Die haben mir zugehört, deswegen lernen sie mich ja ein. Aber sie haben auch anderen zugehört. Und jetzt haben sie genau das gebaut, was wir immer gesagt haben, was man machen muss, was erschwinglich ist. Und jetzt soll man auf breiter Basis alle diese Krankheiten, von denen wir beide jetzt gesprochen haben, die werden, hoffe ich sehr, werden jetzt primär in der Chinesischen Volksrepublik wahrscheinlich angegangen und damit behandelt. So hoffe ich das jetzt. Und da würde ich die Leute unterstützen. Denn so wie die chinesischen Autos zu uns kommen, dann hoffe ich dann, dass auch die PCIs aus China zu uns kommen und dass die armen ALS-Patienten, die jetzt alle im Bett liegen und nicht einmal Mu sagen können, dass die endlich wieder kommunizieren können. Dazu war unser demokratisches Europa und das superdemokratische USA nicht in der Lage, obwohl die Technik am Tisch liegt, obwohl völlig klar ist, was zu tun wäre, und zwar nicht erst seit Neuem. Ich baue seit 30 Jahren an diesen Dingen rum. Da ist ja nichts Neues passiert. Wir haben halt nur das umgesetzt, was eh jeder Mensch im Prinzip weiß. Und dass das aus China kommen wird, beunruhigt mich eigentlich nicht. Dass da natürlich auch das Schlechte dort gemacht wird, da bin ich sicher. Die sind nicht heiliger wie wir, sondern die werden das auch in massiven negativen Zusammenhänge ausnützen. Aber ob ich da jetzt hinfahre oder nicht, spielt da überhaupt keine Rolle, das machen die sowieso. Ich fahre lieber hin und werde sagen, verbietet das. Wenn ihr eine vernünftige menschliche Interaktion aufrechterhalten wollt, dann verhindert es, dass gesunde Leute mit diesen PCIs rumspielen und sich ins Bett legen und Blödsinn damit machen und bei Amazon bestellen. Ja, also das ist doch kein Ziel für sowas. Ja. Aber wir wissen, wir brauchen Ihnen ja nicht zu sagen. Wir reden gegen Wände.
Ja, aber das sind ja durchaus positive Ausblicke. Nochmal, Herr Bierbaumer, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Welche Buchempfehlungen haben Sie denn abschließend noch für alle Zuschauer, die da tiefer eintauchen möchten in die Themen? Sie haben ja auch einige Bücher verfasst.
Ja, meine Bücher sind ein bisschen veraltet, weil ein Bestseller geworden. Das heißt, dein Gehirn weiß mehr, als du denkst. Aber das ist jetzt schon weit über 10 Jahre alt. Ich kenne jetzt im Moment nicht wirklich etwas, wo man sich damit wo das vernünftig beschrieben ist. Das ist eigentlich komisch. Ja. Alle reden vom PCI, alle sagen, wie bedrohlich und wie furchtbar. Ne? Aber es gibt eigentlich nichts, womit die Bevölkerung einmal vernünftig informiert wäre. Und ich hatte weder die Zeit noch die Geduld, das bisher noch einmal neu zu machen. Man müsste das neu machen. Aber die Prinzipien und die Gefahren, die sind beschrieben. Ich habe auch im Internet, kann man kostenlos runterladen. Das heißt The Mind Reader. Da habe ich das auch viele dieser Dinge aufgeführt. Nicht alle, was wir jetzt besprochen haben. Also man kann sich schon, über das Internet kann man sich schon einiges runterladen und sich Informationen verschaffen. Aber 80%, was Sie da im Internet lesen, wie immer, ist natürlich Käse.
Ja, das werden wir in jedem Fall mal verlinken. Und die Zuschauer können Sie jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob Sie da noch ein Buch interessieren würde in der Zukunft von Ihnen. Also und welche Fragen Sie natürlich noch haben an Sie, Herr Bierbaumer. Ich bin sicher, dass wir noch viel Fortschritt in diesem Bereich und auch von Ihnen sehen werden. Deswegen danke Ihnen nochmal für die Zeit und sehr gerne bis zum nächsten Mal.